Wir kommen in Matthäus 5 in diesem ersten großen Block der Bergpredigt zu Vers 12. Die Verse 10, 11 und 12 sind zusammengehörig. Wir haben ja 11 letzte Mal und 10 schon am Mittwoch, zwei Wochen vorher studiert. Und ich lese aber nochmals von 10 bis 12 wegen Zusammenhang. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Hier haben wir jetzt etwas, und zwar, die Bibel sagt hier etwas, das ist völlig erstaunlich. Sie sagt praktisch, nochmal Rückblick, sie sagt, wenn du ein Gerechter bist, durch Jesu Blut gewaschen, dann kriegst du automatisch Verfolgung. Das ist einfach so. Das Zweite, er sagt, aber glückselig ist man, wenn das geschieht, wenn man geschmäht wird, verfolgt wird, wenn auch gelogen wird, also wenn man verleumdet wird, um Jesu willen. Aber jetzt fasst das nochmal zusammen in unserem Vers und sagt, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Er macht hier also drei entscheidende Aussagen. Die erste Aussage, die er macht, ist, dass wir jubeln sollen. Ich erkläre nachher, was das Wort heißt. Gell, das ist fast nicht verständlich. Und das Zweite ist, er weist darauf hin, dass es einen Lohn gibt, nicht auf dieser Erde, sondern im Himmel. Und das Dritte, was er sagt, das Muster sind die Propheten. Jetzt, wenn man natürlich an die Propheten denkt, man denkt ja dann auch an der Jeremia, wie es ihm gegangen ist. Der hat die ganze Zeit nur Elend gehabt, nur Kampf, ist in diesen Brunnen geworfen worden. Aber Gott hat ihn immer im letzten Moment gerettet aus seinen Nöten. Manchmal will er nicht mehr, dann sagt er, aber ich kann gar nicht anders. Also man sieht hier, was das für ein Kampf ist. Also Propheten sind unser großes Musterbeispiel. Aber wenn man die jetzt studiert, dann muss man sagen, dann ist es schon ein heftiger Kampf. Man sagt auch Jesaja, der ja so ein großer und guter Prophet ist und der so wunderbare Dinge geschrieben hat, vor allem, sagen wir, wenn man mal die nähere Darstellung der Erlösung in den 40er Kapiteln liest, man sagt in der Überlieferung, er sei bei lebendigem Leib in einen Baumstamm hineingespannt und dann auseinandergesägt worden mit dem Baumstamm. Also gell, die Propheten hatten schon bockelhart. Aber jetzt sagt Jesus, guckt die Propheten an. Aber er sagt, euer Lohn ist groß im Himmel. Und das müssen wir extra gucken. Wir haben einen Lohn im Himmel, aber wir haben keinen Lohn hier. Sobald ich versuche, hier Lohn zu bekommen oder Ehre oder dass das honoriert wird, geistlich, was ich mache, bin ich daneben. Es ist von Gott her so vorgesehen, dass ein Großteil von dem, was hier von Gott der Lohn vorgesehen ist, erst im Himmel passiert. Aber jetzt kommen wir zu dem ersten entscheidenden Block, wo der Herr Jesus uns auffordert, uns zu freuen. Da steht ganz normal das Wort für freuen. Und das zweite Wort heißt und jubelt. Das müssen wir näher angucken. Aber zuerst nochmal der Grundsatz. Die Bibel geht eigentlich davon aus, wenn ich um Jesu Wille verfolgt, verlästert, benachteiligt werde, dass dann der Gläubige trotzdem fröhlich sein soll, weil er Gewissheit hat, dass am Ende er einen Lohn bekommt, im Gegensatz zu anderen. Und ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, die ganze Thematik ist natürlich wichtig für unseren inneren Zustand, für unser inneres Gleichgewicht. Aber das Allerwichtigste ist nicht, dass ich Lohn bekomme, sondern das Wichtigste ist, dass ich in den Himmel komme. Das muss man einfach sich nochmal vergegenwärtigen. Das Wichtigste ist, dass ich durch Jesu Blut gerettet bin. Das ist mal das Entscheidende. Aber er sagt trotzdem, wenn du dann ein Geretteter bist, bleibst du ein normaler Mensch. Du hast Vorstellungen. Du hast auch Vorstellungen von den Gläubigen. Du hast Vorstellungen vom Reich Gottes. Du hast Vorstellungen, wie Gott es macht. Und dann kommt es oft völlig anders. Und dann kommt die Enttäuschung, dann kommt der Frust. Aber er sagt, nein, freut euch und jubelt. Und jetzt das Wort jubelt, das ist ein seltsames Wort, das versteht man fast nicht mehr. Die alten Bibler haben frohlockt. Naja, wenn ich heute auf die Straße gehe und jemand frage, was ist frohlocken, wird er schon sagen, irgendeine Form von Freude. Aber das Wort frohlocken ist altdeutsch und hat eigentlich einen entscheidenden Punkt. Und das ist hüpfen. Man muss sich vorstellen, da steckt das Wort hüpfen drin. Und ich habe sogar eine Bibelübersetzung, die überschreibt hier, freut euch und hüpft. Gell, das ist natürlich extrem, aber es ist so, jauchze, jubiliere, triumphiere, vor Freude hüpfe, bis hin zu tanzen, springen, also praktisch schon ausgelassen sich freuen, das steckt da drin. Also das ist ein ganz starkes Wort, das ist jetzt, wie es der Schlachter jetzt hat, mit Jubeln ist wesentlich näher dran, wie zum Beispiel frohlocken. Jetzt muss man das einfach einmal angucken, was hier für ein Vorkommen auch im Neuen Testament ist, dass man versteht. Und für mich ist immer wichtig, wenn so eine Aussage kommt, wo will Gott, dass man jubelt? Wo? Ich denke da immer an Hebräer 10, wenn dort steht, dass die Gläubigen damals den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen haben. Weil du denkst, wenn man dir alles wegnimmt, dass du nichts mehr hast und dann freust du dich? Weil das geht in die Richtung. Jubeln, zu sagen, das ewige Leben, die Rettung durch Jesu Blut, dass ich in den Himmel komme, ist so wichtig, dass der Rest egal ist. In die Richtung geht es. Aber das Wort, das hat eigentlich nur zwei Seiten. Also man kann so sagen, jubeln und sich freuen. Ich sage es mal zusammengefasst. Sich jubelnd freuen. Also so freue, dass sogar Jubel ausbricht. Ich glaube, dass das in der heutigen Welt auch für junge Leute gar kein Thema mehr ist. Also ich weiß noch als Kind, wenn zum Beispiel oder früher, das passiert ja auch heute noch, wenn die englische Königin gereist ist oder wenn sie einen Auftritt hatte oder wenn sie gekrönt wurde oder Hochzeit war oder so, dann hat das Volk gejubelt, die sind fast durchgedreht vor Freude. Gell, das ist ja heute etwas, was es nicht mehr gibt, weil es gibt die Anlässe nicht mehr. Gell, von daher. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns so wirklich überschwänglich freuen, wenn wir verfolgt werden um Jesu Willen. Gell, da sind wir wieder beim letzten Thema. Das kann man nur, wenn man weiß, um Jesu Willen komme ich in den Himmel. Dass ich das ewige Leben habe, dann kann ich das. Wenn ich das nicht habe, kann ich mich nicht freuen. Weil dann muss ich sagen, ich bin der Elendste, mir geht's dreckig. Aber ich sehe, wie gelebe habe ich einen Unterschied. Das ist ein entscheidender Punkt. Man hat einmal den Christusträger Erwin Klinge vorgeworfen, dass er verbrecherisch vorgehen würde, weil er junge, blühende Leute, vor allem auch Frauen, in der Urwald schickt zu den Aussätzigen, zu den Elenden, zu den wirklich Menschen, die verloren sind und dass das lebensgefährlich sei. Und er hat dann geantwortet, wo man ihm vorgeworfen hat, dass er junge Menschen kaputt macht, sie verheizt, hat ihnen ganz einfach gesagt, wisst ihr, wir können das aus einem ganz einfachen Grund, weil wir wissen, dass wir das ewige Leben haben. Und bei solchen Dingen zeigt sich's dann, was jemand wirklich denkt, ob ihm das ewige Leben wichtiger ist wie die anderen Dinge. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Das ist auch das, wenn du vor einem Tribunal stehst und man sagt zu dir, entweder du gehst hin, und sagst ab, dann lassen wir dich am Leben, oder du beharrst drauf, dass du mir Jesus dienst, dann bringen wir dich um. Gell, das muss man einfach nüchtern sachlich sagen. Es gibt ja aus der Täufergeschichte, gibt's Dinge, da haben wir das auch angeboten, und da hat der Bruder gesagt, oh, schnell holt Schwert, schnell lege ich den Kopf auf den Holzklotz, ich will ja um Jesu willen sterben, ich fall doch nicht ab wie die anderen. Und das ist gewaltig, wenn man sowas hat. Aber jetzt gucken wir mal an, wo Gott weiter sagt, außerdem, dass wenn man verfolgt wird, dass man jubeln soll, weil das Wort spielt schon eine große Rolle, wo gejubelt werden soll. Lukas 1, 44. Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Jetzt haben wir das Hüpfen. Vers 47. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Das ist ja der Lobpreis der Maria. Das heißt, man soll jubeln, dass man einen Retter hat. Von dem geht die Bibel aus. In Apostelgeschichte 2, 46 haben wir wieder diese Situation des Jubels. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie nahmen die Speise mit Jubel in dem Fall. Also das Brotbrechen ist ein Grund, um zu jubeln. Ich sage es jetzt einmal hart. Das ist immer interessant, was die Leute beim Brotbrechen erzählen. Das Brotbrechen hat nur eine einzige Zielsetzung. Dass der Tod des Herrn verkündigt wird. Man verkündigt sei Opfer. Man verkündigt das vollkommene Opfer, das vergossene Blut, der gebrochene Leib. Wenn die Gemeinde sieht, dieses vollkommene Opfer hat alles getan, dann muss sie eigentlich jubeln. Dann muss die Anbetung kommen. So ist das gedacht. Also ganz stark geht das Wort jubeln in Richtung Erlösung. Jetzt kommen wir halt zum entscheidenden Punkt. Diese Verfolgung, die wir in Vers 10 und 11 studiert haben, von der ja der Herr Jesus sagt, wegen dem jubelt, das hat mit der Erlösung zu tun. Wir werden ja verfolgt um Jesu Willen. Wissen Sie, das müsst ihr mal ganz nüchtern und sachlich sehen. Wir sind natürlich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da sind ja die meisten von uns aufgewachsen, sind wir systematisch an eine bestimmte Wohlstandsgesellschaft gewöhnt worden und an bestimmte Regeln. Aber man muss das einfach mal sehen. Schlachter zum Beispiel, wenn du Schlachter studierst, wie er gedacht hat, die haben zum Beispiel gewusst, dass bestimmte Dinge, die für uns heute ganz wichtig sind, die sozial sind, die demokratisch sind, die ganz wichtige Komponente hat, er hat das gewusst, er hat das schon geschrieben in seiner Prosa am Ende der damaligen 90er Jahre, hat er schon geschrieben, ist antichristlich. Wir sagen ganz viel, was bei uns heute Wohlstandsgesellschaft ist, und was denke ich, ist eigentlich antichristlich. Und die stellen sich irgendwann gegen uns. Das ist nur Frage der Zeit. Das passiert ja seit ungefähr 10 Jahren, dass plötzlich die alte biblische Regel, dass die weggeht. Gell? Und dass man einfach gegen das Evangelium kämpft. Dass man einen heidnischen Staat hat inzwischen. Und jetzt nicht nur einen heidnischen Staat in Deutschland, sondern der heidnische Staat geht über die ganze Welt. Du hast fast nur, sagen wir mal, humanistische und weltlich gesinnte Obrigkeiten. Du hast ganz wenige, wo wirklich noch vom Evangelium her geprägt sind. Gut, man sagt, oder hat früher gesagt, jeder 6. Amerikaner sei bekehrt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Bloß in Deutschland ist es ganz sicher, wir haben vielleicht, man sagt, echt Wiedergeborene. Wenn es ganz hoch kommt, manche sagen 5%, das glaube ich nicht. Vielleicht 1%, 0,5%. Wir sind ein Heidestaat. Von daher sind wir Außenseiter, wir haben eine Außenseiterrolle und dass wir jetzt angegriffen werden oder dass man uns für Spinner hält oder das, was wir vertreten, für nicht normal, das ist wiederum andererseits normal, weil das gehört zum Evangelium. Und wenn ich der Herr Jesus richtig verstehe, sagt er, wenn du um meinetwillen angegriffen wirst oder weil du ein Gerechter bist, das heißt ja zu Deutsch, wenn ich gerettet bin, werde ich angegriffen. Wenn ich da Jesus habe, werde ich angegriffen. Sagt er, freue dich und juble, weil das ist ein Zeichen, dass du zu mir gehörst und dass du gerettet bist und dass die angreifen, ist normal. Das ist einfach normal. Johannes 8, 56. Und wir haben hier jetzt, ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen einen Querschnitt, wo das Wort überall vorkommt, dass man so einen Blick hat für dieses Jubeln. 8,56. Abraham, euer Vater, frohlobte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Also er sagt, Abraham hat gejubelt, als er letztendlich durch die Prophetie des alten Bundes der Herr Jesus sah. Wissen Sie, das ist immer das Entscheidende. Alles, was mit dem Herr Jesus zu tun hat, alles, das ist der Grundgedanke an der Bergpredigt. Alles, was mit dem Herrn Jesus zu tun hat, natürlich das Wichtigste, die Errettung durch Jesu Blut, aber auch die vollkommene Erlösung, das Brotbrechen, was Gott gegeben hat, das Geheimnis der Gemeinde, alle diese herrlichen Dinge, sollen bei uns Jubel bewirken, dass wir das haben und dass wir dieses Geheimnisses teilhaftig sind. Aber da gehört halt auch dazu, wer das hat, wer ein Gerechter ist, wer zum Herrn Jesus gehört, wird verfolgt. Das heißt, er hat Gegnerschaft. Ist genauso normal. Er sagt, du sollst auch für das jubeln, weil das ist ein Zeichen, dass du gerettet bist. Gell? Und es ist halt eine Sache, Apostelgeschichte 16, 34, wo man rundum sich sehen muss. Das muss man einfach sehen von allen Komponenten her. Hier haben wir der Kerkermeister in Philippi und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Ist euch schon aufgefallen, wie die Bibel immer den Grundgedanke hat. Der Jubel kommt, wenn man an den Retter denkt. Der Jubel kommt, wenn man an die Errettung denkt. Der Jubel kommt, wenn man an den Herr Jesus denkt. Hier wiederum der Jubel kommt, wenn man gerettet ist, weil die Leute sich bekehrt haben. Also immer der gleiche Gedanke, aber da gehört dazu, dass man auch verfolgt wird. Also auch hier Jubel. Die Bibel kennt es nicht, dass sie sagt, du jubelst wegen der Rettung und wegen der Verfolgung bist du traurig. Kennt die Bibel seltsamerweise nicht. Den Gedanke kennt sie nicht. Sie sagt, es gehört, ist ein Paket. Wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Ist ein Paket. Gehört alles zusammen. Hebräer 1,9. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Da steht unser Wort bei Freudenöl. Also Jubelöl müsst ihr hier, könnt man übersetzen. Und wir wissen ja, was die Salbung ist. Wir wissen, was das Öl ist, bildlich gesprochen, ist der Heilige Geist. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn in meinem Herz der Heilige Geist Freiheit hat und das Sagen hat, dann kommt da auch der Jubel. Es gibt Zeiten, da jubel ich nicht, das ist normal. Es sind Zeiten der Anfechtung, Zeiten des Kampfes. Jetzt muss man einfach sagen, da darf man jetzt nicht naiv sein und sagen, jetzt muss jeder bloß nur jubeln drumlaufen. Sondern wir haben Zeiten, wo der Kampf da ist. Aber letztendlich drängt auch der Heilige Geist uns drauf, dass wir das Ganze als Paket sehen. Errettung, die ganze Güter der Errettung, dass ich in den Himmel komme, dass ich durch Jesu Blut meine Sünde los bin, dass meine Sündennatur gebrochen ist, dass ich die Gemeinschaft der Heiligen habe, dass ich Gemeinde habe, dass ich zur anderen Welt gehöre, aber auch, dass ich verfolgt werde. Wisst ihr, immer der Gedanke, ein gesamtes Paket. Und jetzt sagt der Jesus, dann freu dich über alles, auch über das. Wisst ihr, an den Gedanken muss man sich gewöhnen. Wenn der normale Mensch denkt vom Humanistischen her, ich freue mich über die Erlösung, ich freue mich über den Himmel, ich freue mich, dass ich gerettet bin, aber über die Verfolgung freue ich mich nicht. Das ist menschlich. Aber geistlich ist gerade umgedreht. Er sagt, freu dich über alles. Und es geht die Bibel sogar so weit, sie sagt bloß freu dich, das ist das erste Wort in unserem Text, sondern sagt juble. Also ich sage es mal vorsichtig, man muss sich da zuerst dran gewöhnen und umdenken, dass Gott wohl die Sache ein bisschen anders wie mir sieht. Und jetzt geht die Bibel hin in 1. Petrus 1, Vers 6 und sagt, darum werdet ihr euch jubelnd freuen. Das genau ist das Wort super übersetzt. Werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Aber jetzt geht die Bibel ja weiter, wenn ihr den Text weiterlässt und sagt dann praktisch, aber dann kommt Vers 8, dann kommt das Ende. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an dir glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Nämlich, wenn ich im Himmel bin, wenn ich das Endziel habe. Also wieder der gleiche Gedanke. Und die Bibel ist hier ganz nüchtern und sagt, wir haben hier Anfechtung, wir sind hier traurig, wir haben hier Kampf. Aber es kommt die Stunde, wo wir nur noch jubeln werden, wenn wir beim Herrn Jesus sind. Dann ist nur noch Jubel da. Und jetzt sagt der Jesus praktisch, weil das mal so sein wird, dann, wenn du hier dann die Verfolgung hast, dann kannst du hier trotzdem jubeln. Wisst ihr, wenn du mal die Geschichte der Märtyrer liest, das ist erstaunlich. Interessant ist, dass die Bibel zum Beispiel nicht sagt, ich soll jubeln bei der normalen Anfechtung. Sondern sie sagt, ich soll jubeln, wenn ich verfolgt werde. Also ausdrücklich, gell? Natürlich gilt es für alles, aber hier ausdrücklich weist sie darauf hin, wenn du verfolgt wirst. Und ich denke, dass man einfach umdenken muss, Verfolgung gehört, wenn die Leute gegen mich sind, um Jesu Willen. Ist das der Beweis, dass ich ein Gläubiger bin? Ist das der Beweis, dass ich ein Geretteter bin? Ist der Beweis, dass ich zur anderen Welt gehöre? Wisst ihr, ich sage euch eines, das kann man jetzt sehr, wie man will. Ich möchte es auch nicht zu schwarz malen. Aber ich bin tief, tief überzeugt, was ich jetzt sehe politisch, was ich sehe in der geistlichen Welt, was ich sehe überall, was sich zusammenbraut. Ich glaube, dass der Zusammenprall zwischen dem Reich dieser Welt und dem Reich Gottes, und wir sind die Vertreter vom Reich Gottes und die Welt, das ist der Rest, dass es noch viel krasser und viel heftiger geschehen wird, als es jetzt schon der Fall ist. Also da wird es noch ganz anders zugehen als bis jetzt. Ich glaube, dass das nur eine Vorstufe ist, was sich bis jetzt abspielt. Und von daher, vielleicht ist es einfach wichtig, dass man den Aspekt von Jesus berücksichtigt und sagt, wenn dann der Druck kommt oder die Verfolgung oder wenn du dann geschmäht wirst, wisst ihr, es muss ja nicht gleich Verfolgung sein, mit so wie es in Nordkorea ist, dass du umgebracht wirst oder ins Gefängnis geworfen wirst. Es reicht schon, wenn du geschmäht wirst, es reicht schon am Arbeitsplatz, wenn du verspottet wirst, das ist auch Verfolgung. Und er sagt, letztendlich musst du dankbar sein. Nicht traurig, sondern dankbar im Sinne von, dass du sogar jubelst. 1. Petrus 4,13. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubelnd freuen könnt. Also wieder der gleiche Gedanke. Er sagt, irgendwann, du musst dir das klar sein, wird dieser Jubel der Normalzustand sein. Also kannst du jetzt schon dich freuen, wenn das hier passiert. Offenbarung 19,7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Wenn wir mal ein für alle Mal beim Herr Jesus sind im Himmel, wenn die Braut Jesu Christi, die Gemeinde, wenn die strahlend bei ihrem Bräutigam ist, dann ist nur noch Jubel und das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Also wenn ich unsere Bibelstelle, diesen 12. Vers von Matthäus 5 richtig verstehe, dann will der Herr Jesus uns auch sagen, das Evangelium ist so etwas Herrliches, um seinetwillen verfolgt zu werden, dass es einfach sogar den Gedanke beinhaltet und eigentlich normal ist, dass man dann jubelt und wenn man noch so Druck kriegt oder noch so Schwierigkeit hat, man kann jubeln, wenn man zum Reich Gottes gehört. Wisst ihr, ist für uns natürlich jetzt viel theoretisch, wir haben keine Verfolgung, aber es braut sich was zusammen, wisst ihr, wenn du das siehst. Also, ich sage es einmal vorsichtig, es wird nicht einfacher, sondern wir werden eine Zeit noch erleben, wo das, was wir als normales Evangelium weitergeben, das ist ja heute schon der Fall, wenn du das siehst, was Gott Sünde nimmt, wenn jetzt der Gesetzgeber sagt, es ist keine Sünde, oder wenn wir sagen, es gibt nur einen Weg in den Himmel, durch den Jesus, alle anderen Religionen sind Erfindungen des Teufels und sind letztendlich Verführung, so sagt ja die Bibel, sie sagt klipp und klar. Der Jesus hat ganz klar gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, niemand kann in den Himmel, außer durch den Herr Jesus. Damit ist alles andere Verführung. Wenn die Bibel so vorgeht, wenn du das heute schon sagst, schon grenzwertig. Aber es ist halt so. Und das ist die Wahrheit. Du kannst ja nicht die Wahrheit verleugnen, bloß weil jetzt der Zeitgeist was anderes sagt. Lukas 10,21. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist, also jubelte, und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Und dann sagt er, das war wohlgefällig vor Gott. Jetzt haben wir hier einen ganz entscheidenden Punkt. Er sagt praktisch, dieser Jubel hat auch mit dem zu tun, dass wir Offenbarung haben. Dass wir die Heilige Schrift haben, dass der Heilige Geist uns die Schrift aufschließt. Wisst ihr, wenn mich jemand angreift, dann weiß ich, der ist böse mit mir. Das sind die Finsternismächte hinter ihm, die ihn anstacheln, die ihn aufreizen, mich anzugreifen. Und von daher, ich denke einfach, man könnte jetzt sagen, wenn das alles nicht da ist, keine Gegnerschaft, keine Feindschaft, keine Verfolgung, das ist eher ein Zeichen, dass was nicht stimmt. Sondern es ist sogar gut, wenn es da ist. Weil das ist ein Zeichen, dass ich zum anderen Reich gehöre, dass ich zum Reich Gottes gehöre, dass ich zum Jesus gehöre, dass ich gerettet bin, dass ich Gotteskind bin. Und dann sagt die Bibel, dann juble. Sie sagt ganz klar, dann kannst du jubeln. Das ist die Bibel eindeutig. Sie sagt, jubel. Naja. Ich frage jetzt mal ganz anders. Man muss sich ja als Gläubiger fragen, wann habe ich das letzte Mal gejubelt? Nicht bloß, weil ich angegriffen werde oder verfolgt werde, sondern wann habe ich das letzte Mal gejubelt wegen der Erlösung, wegen Herr Jesus, wegen der Rettung? Mutter, da ist bei uns was unterentwickelt. Einfach unterentwickelt. Und er sagt hier klipp und klar, auch die Offenbarung. Wisst ihr, wenn du die Offenbarung siehst, die Gott uns gibt, zum Beispiel, wir verstehen ja die Weltgeschichte völlig anders wie die Welt. Zum Beispiel, wenn ich das sehe, es ist doch nicht logisch. Auf der Welt gibt es Probleme ohne Ende. Da gibt es Machtstrukturen, die gegeneinander gehen. Jetzt könnte ich euch erklären, wie die zustande kommen. Da habe ich schon ein Kapitel für sich. Aber eines ist schon feldfeld klar. Wieso dreht sich der Großteil oft der Nachrichten, der Großteil der Welt, um ein kleines Landstück, das du auf dem Globus, auf meinem Globus ist das so klein, dass es fast nicht siehst. Um Israel. Warum ist Israel immer der Zankapfel der Nationen? Das ist Sacharja 12 bis 14. Die Bibel sagt, es ist ein Laststein, den die Völker wegreißen wollen. Sie wollen Israel weg. Sie können das nicht. Sie reißen sich wund. Und in Jerusalem wird Gott den letzten Krieg laufen lassen. Armageddon. Das ist interessant, ist in der Ebene von Armageddon steht schon der Gedenkstein von dem Krieg, obwohl er gar nicht war. Haben bibeltreu aufgestellt, weil sie glauben, dass hier das wirklich auch geschehen wird. Gott wird alle Völker nach Jerusalem und in die Ebene Megiddo, also Armageddon, schicken. Und da wird der Krieg sein und Jerusalem wird furchtbare Kriegszustände haben. Aber das ist ja das, wo wir verstehen, das ist ja schon klar, um was hier geht. Und dass da gelogen wird, wisst ihr, ich habe jetzt ein Buch gelesen, das hat circa 800 Seiten, schätze ich. Das ist die Geschichte Jerusalems von Anfang an bis heute. Wenn du da siehst, wie es dazugegangen ist, da war immer ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und heute kommen manche Kreise und sagen, es gab nie einen Tempel Salomos, muss man sagen. Entschuldigung. Und die Kreuzritter, das waren vielleicht die Dümmsten, die haben geglaubt, dass der Felsendom ein Stück Überbleibsel vom alten Tempel Salomos ist. Also da muss ich sagen, Entschuldigung, wie kann man so naiv sein, gell? Aber das Problem ist ja relativ einfach, wir verstehen die Weltgeschichte. Wisst ihr, wir verstehen auch, warum plötzlich, was vorher nie war, auf der ganzen Welt überall bestimmte Dinge, wo die konservativen Staaten da immer dagegen waren, bestimmte Sünden auf der ganzen Welt plötzlich hoffärtig werden. Die werden plötzlich akzeptiert auf der ganzen Welt. Wir wissen das aus der Offenbarung. Es wird eine Meinung sein. Alle werden dem Tier nachlaufen. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Wisst ihr, wir verstehen das ja völlig anders. Wir denken ja naiv und sagen, oh, es wird irgendwie besser. Wir wissen, dass es nicht besser wird, sondern wir wissen, dass es alles stärker wird. Wir sehen, wie die antichristliche Welt sich zusammenbastelt, wie sie zusammengefügt wird, wie sie hier letztendlich entsteht vor unseren Augen. Und das ist die Erkenntnis. Und der Jesus sagt, er frohlockt und sagt und jubelt und sagt, Vater im Himmel, ist es nicht wunderbar, dass du das den Unmündigen, uns kleine Gläubige, geoffenbart hast. Wir wissen das alles. Wir sind Wissende, das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, wir sind Wissende. Wir wissen das alles, wir erkennen das. Aber der Nebendefekt ist, dass die Welt gegen uns ist. Wisst ihr, wenn ich heute etwas sage, und inzwischen geht es ja eine ganze Welle durch die gläubigen Kreise, wo man sich auch gegen Israel stellt. Das verstehe ich nicht. Aber das ist Endzeit. Das kannst du nur endzeitlich erklären. Und wenn du jetzt anfängst und plötzlich sagst, das ist Sünde, jenes ist Sünde, nur durch den Herr Jesus allein komme ich in den Himmel, Israel ist das auserwählte Volk, dann hast du schon die Weltmeinung gegen dich. Das ist einfach normal. Damit prallt die Welt des Fürsten dieser Welt und die Welt des Königs der Könige, nämlich von unserem Herr Jesus, prallt aufeinander. Entschuldigung. Und das gibt Verfolgung. Jetzt sagt der Jesus, wenn das so ist, dann frohlocke, dann juble, dann freu dich überschwänglich. Wenn man jetzt das Ganze sich in Ruhe anzieht, dann muss man sagen, Judas 24 ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Thematik. Und zwar, da sagt die Bibel, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Das heißt, mit Freude, mit Jubel kann er mich vor das Angesicht Gottes stellen, und zwar so, dass ich letztendlich auch bewahrt bin. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich sage es jetzt einmal vorsichtig. Der Mensch neigt dazu, auch der Mensch des 20. Jahrhunderts oder des 21. Jahrhunderts, das hat schon angefangen, schon frühzeitig. Der Mensch neigt dazu, dass er immer das, was für ihn positiv ist, dass er das hervorkehrt. Die Bibel ist völlig anders. Die Bibel sagt immer alle Seiten. Sie sagt rundum. Und sie sagt, dass wunderbar ist, einen Erlöser zu haben. Sie sagt, dass wunderbar ist, durch Jesu Blut gereinigt zu sein, wunderbar mit Christus gekreuzigt zu sein, wunderbar, dass ich beim Brotbrechen teilhaben darf, dass ich teilhaftig bin, dass ich eine Gemeinde habe, dass ich zum Leib Christi gehöre, zum Reich Gottes, dass es alles wunderbar ist. Aber sie sagt auch, du kriegst die Gegnerschaft dieser Welt, gehört genauso zum Paket und du wirst verfolgt werden und du kannst das gar nicht verhindern. Und jetzt sagt die Bibel, über alles juble, weil hier kommt jetzt der entscheidende Punkt, er sagt, du wirst aber auch bewahrt werden. Und zwar, er sagt sogar, du hast selber die Möglichkeit, dich in der Liebe Gottes zu bewahren. Das heißt, du kannst bleiben, wenn du willst. Und das kommt Vers 21 und dann 24, er sagt, er, der Herr, ist mächtig, das so zu tun, dass du ohne Straucheln bewahrt wirst. Das heißt, meine Entscheidung praktisch, die Erlösung so anzunehmen und das zu tun, was Gott will, das bewirkt, dass die Macht vom Herr Jesus so gewaltig ist und dass Gott, der Vater, das wirkt durch den Heiligen Geist, dass ich bewahrt bleibe. Also haben wir ein Paket. Die wunderbare Dinge der Erlösung, die Verfolgung, die dazugehört und die Tatsache, dass ich bewahrt werde. Wenn ich das alles als Ganzes nehme, sagt die Bibel, juble drüber. Das kann ich sagen, über den einen Teil will ich nicht jubeln, über die Verfolgung gehört dazu. Wisst ihr, mir ist das vollkommen klar. Die Welt wird uns nicht lieben. Der Jesus hat ja klipp und klar gesagt, haben wir ja studiert. Sie hat mich zuerst gehasst, darum hasst sie euch. Wisst ihr, die Welt hasst uns doch nicht, weil wir Gläubige sind oder weil wir anders sind. Die hasst uns, weil wir zum Herr Jesus gehören. Und die anderen Leute, die hassen uns nicht, weil wir Menschen sind, die ihnen nicht gefallen, sondern dahinter steckt ihr Vater. Der Teufel ist der dann die Leute anstachelt gegen diese Leute, die zum Herrn Jesus gehören. Das sind zwei Welten, die aufeinander prallen. Und das ist jetzt lange Zeit durch den Humanismus und die gute Zeit, die wir hatten, weil die antichristlichen Dimensionen nicht hervorgekommen sind, ist das eher verflacht. Also ich kann mich nicht erinnern, in den 80er Jahren, da war ja fast gar nichts, gell. Das hat mit der 68er Generation langsam angefangen und da hast du nur spurenhaft gesehen, da wurde es immer stärker. Aber jetzt, sagen wir, muss man ganz ehrlich sagen, letzte 20 Jahre, jetzt kommt's raus. Und jetzt kommt's richtig raus. Aber es war immer da. Jetzt sagt die Bibel, das ist ein Paket. Und du wirst auch bewahrt werden, wenn du willst. Also juble. Naja, ich sag's mal vorsichtig. Muss man sich dran gewöhnen, oder? Man muss sich dran gewöhnen. Und der Jubel ist immer mit der Freude gekoppelt. Da möchte ich nur zwei Stellen dazu lesen. Philipper 4, 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch alle Zeit. Heißt, auch wenn Verfolgung da ist. Also die Freude, der Jubel muss da sein, wenn Verfolgung da ist. Jetzt kommt was Interessantes. Soll ich jetzt wütend werden? Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Die Bibel sagt, du musst sanftmütig bleiben. Sorgt euch um nichts. Ich darf mir um nichts sorgen. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der alle Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also er sagt hier, du musst innerlich einfach in diesem Jubel, in dieser Freude bleiben und du darfst dich letztendlich nicht verrückt machen lassen. Du brauchst dich auch nicht sorgen, sondern du gibst alles ab im Gebet und letztendlich wird der Herr dein Herz bewahren und dein Verstand, dass du nicht durchdrehst. Darf ich es mal so sagen? Weil wenn du das, was du siehst, könntest du durchdrehen. Ich könnte durchdrehen, wenn ich sehe, was im Reich Gottes passiert. Ich könnte durchdrehen, wenn ich sehe, was in der Welt passiert. Und die Bibel sagt, Gelassenheit verhindert große Sünde, steht in Sprüche. Das heißt, die Bibel geht hier davon aus und sagt, wenn du dich freust, wenn du jubelst, wenn du sanftmütig bleibst, wenn du alles mal Jesus bringst und durch ihn, dem Vater im Himmel, die Sorge abgibst und wenn der Friede Gottes dein Herz bewahrt, dann hast du Friede auch in deinen Gedanken, dann kommst du zur Ruhe, dann regst du dich nicht auf. Nehemiah 8, Vers 10 sagt ja dann, und ich denke, hier haben wir einen Punkt, der jetzt alttestamentlich, neutestamentlich gleich entscheidend ist und gleich wichtig ist. Das ist einfach ein Grundsatz, der hier dargebracht wird. Er sagt da im B-Teil, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist unsere Kraft. Also wenn ich mich immer Jesus freue, wenn ich mich freue, zum Reich Gottes zu gehören, wenn ich mich freue, dass die ganze endzeitliche Struktur jetzt geschehen, dass ich das sehen darf. Was denkt ihr, was unsere Väter getan hätten, wenn die, die schon gestorben sind im letzten Jahrhundert, wenn die noch gesehen hätten, dass ein Staat Israel gegründet wird, wenn die gesehen hätten, wie die ganze endzeitliche Struktur sich wirklich vor unseren Augen erfüllt. Ich denke, wir sind schon dran gewöhnt, oh, ist ja normal, gell. Aber es ist gewaltig. Gell? Du siehst die Rolle Europas, du siehst die Rolle der Weltmächte, du siehst, wie sich alles langsam vereinheitlicht, alles kommt auf die gleiche Ebene. Du siehst langsam, wie die Welt eine Meinung hat. Das ist nicht die Meinung der Bibel und das ist nicht die Meinung der Gläubigen und das ist nicht die Meinung der Heiligen, sondern eine ganz andere Meinung. Das ist eine Meinung, wo oft Gott dagegen geht. Gell? Und da muss ich sagen, also erfüllt sich die Endzeit. Jetzt sagt ja der Herr Jesus, wenn du das alles siehst, erhebe dein Haupt, weil die Erlösung naht. Gell? Haupt erheben heißt ja mit Gott in Ordnung sein. Das heißt, es sorgt du dafür, dass du immer mit Gott in Ordnung bist, dann ist der Rest zweitrangig. Ja. Gut, das ist ja nur der erste Teil von unserem Text. Er sagt ja hier, wenn du verfolgt wirst, wenn du geschmäht wirst um Jesu Wille, dann sagt er, freut euch und jubelt. Das ist einfach entscheidend. Aber jetzt kommt der zweite Gedanke. Und jetzt sagt er, und das ist dann das, dieser Exkurs über das Preisgericht Christi, dann sagt er, denn, das ist ein Grund, warum wir jubeln sollen. Das ist jetzt nicht so, dass Gott sagt, du musst jetzt gegen dein vollständiges Empfinden einfach jubeln, obwohl es ja gar nicht zum Jubeln ist. Sondern er sagt was ganz anderes. Er sagt, denn, das hat einen Grund, dass du jubeln kannst. Und dieser Grund ist, er sagt, dass es einen Lohn gibt. Und dieser Lohn ist groß und der ist im Himmel. Wisst ihr? Und das ist das große Preisgericht Jesu Christi. Und das ist etwas, das Preisgericht Jesu Christi hat nichts mehr mit ihm der Himmel zu kommen zu tun. Hat auch nicht mit dem großen weißen Thron, wo die nicht Bekehrten, nicht Wiedergeborenen auferstehen müssen, und dann letztendlich sich verantworten müssen zu tun. Die Bibel sagt ja, wer wiedergeboren ist, ist vom Tod zum Leben hindurchgekommen und kommt nicht ins Gericht, sagt der Jesus im Johannesevangelium. Wunderbar, wie das alles zusammenhängt. Das heißt, ich komme nicht mehr ins Gericht. Ins Gericht, wo es um Leben und Tod geht, ist vorbei. Ein Gläubiger ist wiedergeboren, ist gerettet und kommt nicht in dieses Gericht. Aber er kommt in ein anderes Gericht und das steht in 2. Korinther 5, Vers 10. Da steht, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Also die Bibel sagt, es gibt eine Belohnung oder aber auch keine Belohnung. Also es gibt einen Lohn im Himmel. Und einmal sagt die Bibel, wenn du gelitten hast um Jesu Wille, hast du mit der Sünde abgeschlossen. Petrusbriefe. Und jetzt geht die Bibel einfach davon, es gibt eine Belohnung im Himmel. Und wenn ich zum Beispiel die Verfolgung entsprechend geistlich überwinde, dann werde ich einen großen Lohn im Himmel haben. Das muss man einfach sehen. Wisst ihr, und ich denke, dass die Gläubigen manchmal zu kurzfristig denken. Sie denken nur hier. Hier ist auch wichtig. Aber es gibt was Zweites, das ist wichtiger. Was ist drüber? Was ist in der Ewigkeit? Und ich bin auch tief überzeugt, da wird sich alles anders abzeichnen, wie wir es hier sehen. Guck zum Beispiel, ich weiß vom namhaften Evangelisten, sein Geheimnis war ein Mann, von dem niemand was weiß. Wenn der Mann gebetet hat, sind die Leute teilweise zusammengebrochen und haben Buße getan. Der Evangelist hat gepredigt, aber dahinter stand ein entscheidender Beter, der seine Vollmacht herbeigebetet hat. Was meint ihr, wer kriegt die große Belohnung im Himmel? Ich bin überzeugt, dass der Beter mehr Belohnung kriegt, wie der, wo gepredigt hat. Oder der Jim Frazier, der große Missionar unter die Lisu. Was niemand weiß, hinter ihm standen nicht gewaltige Gemeinden, gewaltige Organisationen. Hinter ihm stand ein Kreis von 5 alten Frauen. Und die hat den Sieg in diesem Lisuland durchgebetet. Und das wird dann, so wird es dann sein im Preisgericht. Da kriegen dann diese 5 Frauen noch meine Überzeugung, mindestens gleich viel, wenn nicht mehr Lohn, wie Jim Fraser, der das durchgekämpft hat. Aber da gab es ja auch Verfolgung. Die Bibel sagt ausdrücklich, wenn es Verfolgung gibt und du die geistlich überwindest, kriegst du einen besonders großen Lohn. Das ist einfach Fakt. Und auf das zielt der Herr Jesus. In Römer 14, 10, da ist wieder ein entscheidender Punkt. Das sagt die Schrift: Du aber, was richtest du deinen Bruder oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Alle. Das heißt, wir werden als Gläubige einfach vom Richterstuhl, das Wort heißt im Griechischen Bema, das ist so eine Tribüne, wo der Richter saß, wir werden vor diesem Richterstuhl erscheinen und dann wird sich zeigen, was unser Leben wert war. Und jetzt sagt die Bibel, wisst ihr, jetzt kann ich mal hingehen, menschlich, und sagen, naja, da war ich feig, da hätte ich anders entscheiden müssen, da war ich nicht geistlich und so. Das ist bei jedem so. Das passiert jedem. Aber jetzt sagt die Bibel, es gibt aber einen Punkt, wo du 100% großen Lohn bekommst, wenn du nämlich in der Verfolgung überwindest. Und sie sagt nicht einmal, du musst ein besonderer Held sein. Sie sagt eigentlich nur, du musst jubeln. Du musst bereit sein, das von Gott her anzunehmen und du musst bereit sein, es geistlich zu überwinden, so wie es im Philipper 4 steht, wo die Freude dann beschrieben wird, dass du mit Sanftmut, mit Unterbleiben, mit wirklich Gott alles anzuvertrauen, die Sorge abzugeben, mit diesen Dingen zu tun hat. Es ist natürlich so, man muss sich das nüchtern sachlich vergegenwärtigen. Wir sind und bleiben schwache Menschen. Und 1. Korinther 3, 11 beschreibt dann dieses Preisgericht nochmals. Und wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, bei diesem Preisgericht ist 100% sicherer Faktor, wenn ich die Verfolgung überwinde und das richtig praktisch hinbekomme, wirklich die Verfolgung, sagen wir mal, verarbeite, geistlich und richtig reagiere, habe ich 100% eine große Belohnung, viel mehr oft, als was ich sonst mache. Und wenn man das jetzt hier anguckt, dann sagt 1. Korinther 3, 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Er ist der Grund, durch ihn komme ich in den Himmel. Also das ist schon mal der entscheidende Faktor. Und jetzt sagt die Bibel, und da spielt dann die nächste Sache, die spielt keine Rolle mehr, um in den Himmel zu kommen. Ich komme nur durch den Herr Jesus, durch sein Blut in den Himmel. Aber jetzt sagt er, wenn jemand auf diesen Grund, auf den Herr Jesus, nachdem er gerettet ist, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh baut, dann sagt er, am Schluss, in diesem Preisgericht, wo die überstandene oder bewältigte Feindschaft der Welt und Verfolgung, wenn ich da richtig reagiere und hier, Anführungszeichen, juble, letztendlich eine große Belohnung hat, dann sagt er, es kommt folgendermaßen zustande. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Und das offenbar ist nicht das Wort für Offenbarung, Apokalypsis, Hülle hinwegnahme, sondern offenbar, das hier steht, das ist dieses Phaneroo, das bedeutet im Griechischen ganz einfach, es wird einfach sichtbar. Das heißt, da tut Gott nicht mal was Besonderes, das kommt einfach raus. Das heißt, scheinbar ist unser geistlicher Mensch so, dass diese geistlichen Dinge irgendwo bei uns so installiert sind, dass sie in dem Moment, wenn wir vom Preisgericht Christi stehen, alle offenbar sind. Und er sagt, der Tag wird es zeigen, nämlich der Tag Jesu Christi, wenn dieses Preisgericht sein wird nach seiner Wiederkunft, will es durchs Feuer geoffenbart werden. Da steht jetzt Apokalypsis. Das heißt, das ist sichtbar, das ist bei uns da, das ist eine Realität. Und in dem Moment, wie es Gott voll offenbart, und zwar die Offenbarung geschieht dann durch Feuer. Also was sowieso schon da ist und uns anhaftet, das wird dann durch ein Feuergericht, wird sichtbar. Und zwar, er beschreibt es dann, welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wieso? Jetzt, ich sage es mal vorsichtig. Paulus macht das in der Bildersprache. Weil es gibt geistliche Dinge, die kannst du mit deinem kleinen Verstand hier nicht begreifen, aber das ist leicht zu begreifen. Er sagt praktisch. Jetzt gehe ich mal davon aus, das weiß jeder, wenn man Gold ins Feuer bringt, dann wird es geläutert. Gold, Silber, kostbare Steine überstehen das Feuer. Das heißt, da wird dann am Schluss mein Leben wie immer Feuergericht, wird ins Feuer gestellt werden und dann wird das, was für Gott ist, nämlich Gold ist ein Bild für das Wesen Gottes, alles, was ich von der Erlösung her wirklich ausgelebt habe, was ich mit Herrn Jesus erlebt habe, was zwischen mir und ihm war, oder Silber, das ist ein Bild fürs Wort Gottes, überall, wo ich im Wort Gottes gehorsam war, wo ich durchs Wort Gottes geprägt wurde, oder kostbare Steine ist das, was der hohe Priester auf dem Herzen hatte, das, was letztendlich meine Beziehung zu meinem Jesus ist, was die Nähe zu ihm ist, das wird alles bleiben und das wird die Frucht sein. Wisst ihr, und zu Gold, Silber, kostbare Steine gehört auch, in der Verfolgung zu überwinden. Aber Holz, Heu, Stroh, Holz ist gewachsen. Heu ist Abfall vom Gewachsenen und Stroh genau dasselbe. Das heißt, Holz, Heu, Stroh wird, wenn Feuer kommt, ganz einfach vernichtet, verbrannt, geht weg. Wisst ihr, und so geht alles, was nicht von Gott her echt ist, geht weg. Und dann ist was ganz Einfaches. Wisst ihr, Gott hat überhaupt kein Problem festzustellen, was unser Leben wert war. Wenn das Feuergericht über uns drüber gegangen ist, dann muss er ja den Lohn festsetzen. Es geht ja um den Lohn, auch in unserem Text. Und der Lohn ist ganz einfach. Gold, alles was vom Wesen Gottes her ist. Silber, alles was vom Wort Gottes her ist. Und diese kostbaren Steine, alles was in der Beziehung zu meinem Jesus ist. Er ist der hohe Priester und die Steine lagen auf seinem Herzen. Das ist das Bild. Alles was daher kommt, bleibt. Das heißt, alles Echte bleibt. Und Holz, Heu, Stroh ist einfach weg. Das heißt, du siehst dann am Schluss, wenn das Feuergericht über ein Leben von einem Gläubigen, über mein, über dein Leben drüber gegangen ist, sieht man ganz einfach, was ist übrig geblieben. Wieso geht es nicht darum, da mit Gott diskutieren kann? Ja, aber ich habe doch das gut gemeint. Interessiert überhaupt niemand. Sondern wenn das Feuergericht kommt, bleibt das übrig, was echt ist und was nicht echt ist, ist weg. Der Gerhard Salomo, der ein sehr alter, weiser Bruder war, der hat das einmal erklärt. Das hat mir sehr gut gefallen. Der hat das folgendermaßen erklärt. Der hat gesagt, du evangelisierst einen Menschen, du evangelisierst wirklich. Ein Mensch kommt durch dein Zeugnis zum Glauben und sagt, jetzt ist Preisgericht. Jetzt wird das Preisgericht da drüber gehen. Wenn du zum Beispiel dein Zeugnis gegeben hast aus Rechthaberei, dann fällt es unter Holz, Heu, Stroh. Wenn du dein Zeugnis gegeben hast, weil du letztendlich angeben wolltest, dass du was besser weißt wie der andere oder weil du auch eigene Ehre gesucht hast durch das Holz, Heu, Stroh. Sagt er, wenn du das getan hast, weil das Wort Gottes es dir befohlen hat, Silber. Wenn du es getan hast, weil du ein brennendes Herz für die verlorene Seele hattest, Gold. Wenn du es getan hast, um dem Herrn Jesus letztendlich noch Menschen zuzuführen, kostbare Steine, dann bleibt es. Und sagt, dann kann es passieren, du hast Zeugnis gegeben und je nachdem, wie deine Herzensstellung war und das Feuer über dich drüber geht, hast du am Schluss von Gold, kostbare Steine und Silber hast du 40%. Und der Rest war 60%, das eigene, wo du einfach nicht von der Motivation her nicht in Ordnung warst, das ist weg. Also wird deine Belohnung 40% betragen und nicht 100%. Wieso, wenn du mal überlegst, wenn dein ganzes geistliches Leben, dein ganzes geistliches Tun, alles, was du auf dieser Erde getan hast, so geht? Wieso, oder wenn du von Gott eine Gnadegabe hast und du lebst die aus und alles, was du ausgelebt hast in der Gnadegabe, das ist Gold, Silber, kostbare Steine. Alles, was du aus dem eigenen getan hast, ist nichts. Oh, ich sage es mal vorsichtig, dann bin ich heute felsenfest überzeugt, in diesem Preisgericht Jesu Christi werden wir massivste Überraschungen erleben. Da wird manches völlig anders sein, wie wir denken. Aber eins ist sicher, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Text. Wenn jemand die Verfolgung überwindet, wenn jemand in der Verfolgung richtig reagiert, wenn jemand auf Feindschaft richtig reagiert, wenn die Feindschaft der Welt sichtbar wird, wenn sie uns angreift, wenn da jemand richtig reagiert, ist es 100% großer Lohn. Fällt unter Gold, Silber, kostbare Steine. Also jetzt merkt ihr, wie wichtig es ist, Darum hat der Herr Jesus das auch in 3 Versen in der Bergpredigt, müsst ihr euch mal überlegen. Er widmet dieser Thematik 3 Verse im Vergleich zum Rest. Das scheint bei ihm eine ganz große Rolle zu spielen, dass wir hier richtig reagieren. Und wir werden Gelegenheit bekommen, das zu beweisen, weil es ja schlimmer wird. Von daher ist das ein ganz wichtiger Punkt auch für die Endzeit, dass man hier richtig reagiert. Und in 1. Korinther 4, 3 bis 5, da sagt er: Mir ist es aber das Geringste, dass ich von euch oder einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz kitzligen Punkt. Ich habe mir das vorgenommen, wenn es einmal bei uns ganz schwierig wird, dass ich hier korrekt sein will, aber man braucht Gnade. Ein Bruder von der rumänien-deutschen Gemeinde sagte mal zu mir, ich hatte einen Schock, ich war völlig schockiert. Er sagte zu mir: Karl Hermann, wenn die Brüder dir von der Verfolgung erzählen, glaube nicht alles. Und ich denke, die lügen mich doch nicht an. Dann hat er mir das erklärt. Und dann sagt er: Weißt du, ich meine mit dem, er hat nicht gemeint, dass die Unwahrheit sagen, sondern er hat gesagt: Weißt du, es gab bei uns Leute, die mit einem geistlichen Unverstand die Verfolgung sogar provoziert haben. Die haben die Obrigkeit sogar herausgefordert durch ihr Verhalten. Er sagt, die geistlich richtig, normal, also sich so verhalten haben, dort, wo es Gott will, haben sie Widerstand geleistet. Aber dort, wo Gott nichts sagt, haben sie auch nichts gemacht, haben es geschluckt. Sagt, die sich vernünftig verhalten haben, sind viel weniger verfolgt worden wie die anderen. Und sagt, jetzt kommen dem Westen oft diese Leute, die verfolgt wurden wegen ihrer eigenen Schuld, wegen ihrem Unverstand, die kommen jetzt und werden als die großen Märtyrer dargestellt. Und in Wirklichkeit waren es gar nicht, sondern die anderen. Wisst ihr, Beispiel sind die Hugenotten. Ich möchte es nochmal sagen, ich weiß, ich mache mir keine Freunde, wie ich das erkläre. Hugenotten waren ja die französischen Calvinisten. Und die Hugenotten waren sicher viele echte, wahre Gläubige, die gewaschen waren in Jesu Blut und die wir im Himmel wiedersehen werden. Aber es hat hier Leute gehabt, die haben einen Fehler gemacht, und den hatte ja schon die ganze reformierte Theologie, auch der Calvinismus, dass man versucht hat, ein Reich Gottes auf der Erde aufzurichten. Und dann haben die einen Fehler gemacht, die haben einen verheerenden Fehler gemacht, statt dass sie sich, das hört sich jetzt vielleicht brutal an, dass sie sich abschlachten ließen. Dass sie nicht gewehrt haben, wie die Täufer, sind sie hingegangen und haben zum Schwert gegriffen. Das Coligny hat, man weiß das, dass da seine Frau keine gute Rolle gespielt hat, die ihn aufgeheizt hat, aber Coligny war selber verantwortlich, er musste wissen, was er tut. Coligny ist dann hingegangen und hat den Kampf gegen die Katholiken betrieben. Da gab es sogar eine pfingstlerische Richtung bei den Hugenotten, das waren die Kamisarden, die Propheten der Cevennen. Da ging es sogar so weit, und dass das nicht von Gott war, da brauchen wir nicht überlegen. Da haben Kinder, die nicht reden konnten, Babys im Körbchen, haben geweissagt, die katholische Truppe stehen hinter dem Wald, weicht aus. Wisst ihr, so weit ging das. Und dann haben sie gegen die gekämpft, haben teilweise sogar gewonnen. Mit 3000 Leuten haben die 10.000 Katholiken zurückgeschlagen. Da haben wir gesagt, das ist die Hand des Herrn. Da war ich ganz vorsichtig. Und das Ende vom Lied war, dass halt ein furchtbares Blutbad geschehen ist, natürlich auch Bartholomäusnacht, wo ja damals bei dieser königlichen Hochzeit Großteil der Protestanten umgebracht wurden. Aber es gab halt Verfolgung, die war letztendlich nicht bedingt um Jesu willen. Versteht ihr? Der Vers 11, der spielt die zentralste Rolle auch für 12, um Jesu willen. Um Jesu willen, wenn ich verfolgt werde, um Jesu willen, wegen ihm kriege ich Lohn. Wenn ich verfolgt werde, weil ich mich geistlich unvernünftig benehme, kriege ich keinen Lohn. Wisst ihr, das sind die Hintergründe, warum der Jesus diese 3 Verse zusammenpackt. Aber es ist scheinbar ein ungeheuer wichtiger Punkt. Und er sagt wieder das Gleiche. Es wird alles, die Absichten der Herzen, wird offenbar werden. Dann kommt der Lohn raus. Wisst ihr? Und wenn wir uns vorbereiten wollen auf die Endzeit, dann müssen wir auch beten, schon im Voraus, und sagen, Herr Jesus, hilf, dass ich richtig reagiere. Lass mich dort, wo es absolut notwendig ist, hart sein und Widerstand leisten. Da, wo es nicht notwendig ist, da hilft, dass ich still bin. Wisst ihr, nicht aus Rechthaberei sogar andere Gläubige gefährde. Und da ist auch passiert, dass andere Gläubige mitgefährdet wurden. Da muss man sehr vorsichtig sein, was man tut. Wisst ihr, muss sehr vorsichtig sein, um was man kämpft. Darf ich ein Beispiel sagen? Da kriege ich auch kein Lob dafür. Zum Beispiel, wenn jetzt Verfolgung kommen würde, jetzt bist du im islamischen Land, da ist der Feiertag nicht der Sonntag, sondern Freitag. Du darfst keinen Sonntag feiern, da musst du arbeiten. Am Feiertag, das ist der Freitag, da hast du frei. Also Freitag ist der Feiertag. Ich würde nie Märtyrer werden, wenn ich für den Sonntag kämpfe. Zum Beispiel, die Urgemeinde hat sich am ersten Tag der Woche versammelt. Das war der Sonntag. Aber wann hat die sich versammelt, kirchgeschichtlich? Morgens um 5 haben die sich versammelt, bevor sie arbeiten mussten. Die haben sich heimlich morgens versammelt, um zu gedenken. Haben der keinen Feiertag wie wir, der Sonntag? Wisst ihr? Oder die anderen sagen, der Sabbat. Die Bibel sagt in Römer 14, du kannst jeden Tag gleich halten. Also würde ich doch nie zum Märtyrer werden oder mich mit der Obrigkeit wegen einem Feiertag anlegen. Wisst ihr, das ist einfach falsch. Und das ist das Kitzlige bei diesem, dass du zum Beispiel den Lohn bekommst, wenn du richtig reagierst in der Verfolgung. Aber da muss man ganz nüchtern sachlich feststellen, da ist nur die Verfolgung um Jesu Willen gemeint. Wisst ihr? Und ich sage es mal vorsichtig. Da ist auch nicht gemeint, aggressiv gegen die Ungläubigen sich zu benehmen. Aggressives Benehmen ist sowieso falsch, aber die Bibel sagt, wandelt mit Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Seid alle Zeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in euch ist. Das heißt doch, die Leute sollen uns fragen, was ist mit dir? Du bist doch anders wie wir. Habe ich erlebt, wo ein Kollege kam und sagt, du bist anders, was ist mit dir? Was bist du für ein Mensch? Das ist dann okay. Aber wisst ihr, wenn ich durch Aggressivität die Obrigkeit auf mich ziehe, ist falsch. Wenn ich mit einem Menschen über die Ewigkeit spreche, über das Heil, dann soll ich ganz klar bezeugen, nur durch den Jesus wirst du gerettet. Wenn du den Jesus nicht hast, gehst du verloren. Aber ich soll den nicht penetrant bearbeiten und soll ihn verrückt machen. Wisst ihr, wenn da dann aus dem raus hinterher Verfolgung kommt, dann bin ich selber schuld. Das fällt nicht um, sag mal, unter die Rubrik um Jesu Wille. Das fällt unter, in dem Fall, Fleisch. Und Fleisch ist Holz, Heu, Stroh. Und da kommt auch kein Lohn. Lohn kommt also auch bei der Verfolgung, wenn ich richtig reagiere. Jetzt haben wir hier ganz andere Gedanken. 1. Korinther 9, 24. Und zwar, da sagt die Bibel, ein ganz wichtiger Punkt, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Wisst ihr, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Damit sagt die Bibel, Rennbahn hatte Regeln. Und der Lohn ist hier symbolisch dargestellt mit dem Siegeskranz. Und man muss das einfach nüchtern sagen, Gott bestimmt die Regeln. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Gott bestimmt auch die Regeln, wie ich mich in der Endzeit dieser Feindschaft der Welt gegenüber und eventuell auftretender Verfolgung benehme. Ich muss jetzt das mit Gott klären. Gott sagt, wie ich mich hier benehmen soll, was ich tun soll. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gell? Manche sind dann hingegangen und haben versucht, das politisch zu regeln. Oder selbst im Dritten Reich Widerstand. Bonhoeffer wurde hingerichtet, weil er zum Widerstand gehört hat. Der Wilhelm Busch wurde nicht hingerichtet, weil er nicht zum Widerstand gehört hat. Er hat das Evangelium bezeugt, er kam aus Gefängnis. Aber er hat aus meiner Sicht richtig gehandelt, obwohl er selber sagt, wir waren alle nicht gut genug, wir waren alle feig, wir waren alle nicht in Ordnung. Aber er hat keinen Widerstand geleistet. Wisst ihr, die Bibel lehrt nirgends, ich soll Widerstand machen oder soll einen Aufstand machen oder soll mit Gewalt gegen die Obrigkeit gehen und versuche, Dinge zu ändern. Und dann gibt es wieder Brüder, die sagen, jetzt müssen wir uns politisch engagieren, dass wir alles aufhalten. Entschuldigung, wenn Gott was prophezeit hat, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wenn Gott antichristliches Reich prophezeit hat und das alles durch biblische Erfüllung von Prophetie zustande kommt, ja, wer bin ich? Da muss ich nur gucken, dass ich in Ordnung bin. In dem ganzen Szenario, dass ich sauber bin, dass ich mich an die Regeln halte, wie hier in Vers 24. Ich kämpfe und laufe und zwar so, dass ich den Preis bekomme, dass ich nämlich belohnt werde. Diese Belohnung geschieht durch das, dass ich mich an die Regeln halte. Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich ein Problem. Weil dann kommt die menschliche Linie und die menschliche Linie ist an und für sich so, dass sie dazwischen pfuscht. Und was mir nochmal wichtig ist, ich möchte die Stelle nochmal einschieben, in Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Es geht bei diesem Preisgericht, geht es nicht, aber bei dieser Belohnung geht es nicht darum, in den Himmel zu kommen. Da fällt keine Entscheidung mehr über den Himmel oder über die Hölle. Die ist vorher gefallen. Sobald ich das Fundament Jesus Christus habe, gerettet bin, ist das entscheidende Geschehen. Das steht Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Er kommt nicht ins Gericht zum großen weißen Thron, aber ins Preisgericht kommt er. Und dort wird dann einfach festgestellt, was ich wert war. Naja, ich sag's immer vorsichtig. Ich denke immer, die Gläubige redet so locker über das Preisgericht. Ha ja, das Preisgericht, da kriegst du deine Belohnung und so. Naja, aber im Preisgericht kommt auch alles raus, was ich wert war. Da wirst du dann sehen, was ich wirklich wert war. Und die Bibel sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Da wird das gemessen, was ich wirklich selber umgesetzt habe. Selbst wenn ich eine Gabe oder einen Auftrag zur Verkündigung habe, das ist eine Geistesgabe, wo Gott Dinge verkündigen lässt. Das wird nicht gemessen. Gott belohnt doch nicht seine eigene Geistesgabe, die er gegeben hat, sondern er misst mich in meinem Leben, was ich getan habe. Wisst ihr? Nicht, was ich gepredigt habe, das ist eine Gnadegabe. Da kann ich ja nichts dafür. Das macht Gott. Aber was ich gelebt habe, das wird sich zeigen. Wisst ihr? Ob ich gelogen habe, ob ich betrogen habe. Und wo ich einen völligen Schock habe, ich muss es nochmal sagen, Entschuldigung, Geschwister, wenn ich so brutal sage, inzwischen tauchen auch in unseren Kreisen tauchen plötzlich Dinge auf, ach, ich verstehe, der Mensch ist so schlecht, ich verstehe auch, dass er Ehe brechen kann. Da muss ich sagen, Entschuldigung, wenn ein Gläubiger Ehe bricht, ist für mich die Katastrophe und da steht von Gott her das Todesurteil drauf. Wenn ein Gläubiger in Ehebruch fällt, muss er mit rechnen, dass Gott ihn tötet. Das muss mal klar sein. Wisst ihr, die Bibel sagt, es ist die Sünde, die gegen den Körper geht. Wisst ihr, von daher muss ich ganz, ganz hart sagen, ja, wir sind alle schwach, aber es gibt Sünde, da darf man jetzt nicht hingehen und sagen, ha ja, im Preisgericht, da fällt mir halt ein Stück. Es gibt auch Sünde, wo Gott mich umbringt oder wo ich sogar verloren gehen könnte wegen. Wenn ich nämlich drin lebe, wenn ich da drin, wenn das mein normaler Zustand ist und ich keine Buße tue. Wisst ihr, von daher, also man darf das Preisgericht nicht harmlos nehmen, aber auch die Sünde nicht harmlos nehmen. Und es wird im Preisgericht wirklich gemessen, was ich wert war, was ich getan habe. Nicht, weil ich geredet habe. Oh, ich habe einen Bruder. Ich sage euch, der Mann hat eine Gabe zu evangelisieren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war schon so, wenn wir zusammen waren, ich habe mich dann an den Tisch gesetzt und man hat uns dann immer zu Ungläubigen hingesetzt, dass wir reden können. Und ich habe mir dann schon vorgenommen, ja Herr, was soll ich tun? Habe mir überlegt, was redest du? Wie ist der Einstieg? Dass du die Leute nicht verärgerst. Er ist ungefähr 2 Minuten vor mir mit den Leuten gegenüber an den Tisch gesessen und die waren schon voll im evangelistischen Gespräch. Der hat die Gabe. Aber dann habe ich halt festgestellt, der hat die Gabe und die funktioniert. Aber dann habe ich festgestellt, in seinem Leben hat es Dinge, die sind halt nicht sauber. Und im Preisgericht wird nicht seine Gabe zu evangelisieren gemessen werden, sondern wie er gelebt hat. Und er hat nicht sauber gelebt. Wieso? Gott nimmt, weil du unsauber lebst, noch lange nicht die Geistesgabe weg. Die nimmt er dann schon weg, an einem bestimmten Punkt, wenn die Grenze überschreitet. Aber dass eine Geistesgabe wirkt, hat nichts zu sagen mit deinem Leben. Versteht ihr? Ein Preisgericht wird gemessen werden, wie bin ich. Und das wird auch in der Verfolgung wird das rauskommen. Wie das geht, das weiß ich nicht. Von wem Gott verlangt, dass er Märtyrer wird und stirbt, das weiß ich nicht. Wen Gott rauslässt, das weiß ich nicht. Wisst ihr, es gibt dramatische Dinge. Watchman Nee hat 20 oder 25 Jahre Einzelhaft gehabt, Schweigehaft. Und ich glaube, 3 Monate, bevor er rausgekommen ist, bevor sie ihn haben rausgelassen, ist seine Frau gestorben. Wisst ihr, da gibt es dramatische Dinge. Da musst du einfach sagen, der Herr macht keinen Fehler. Ich bin immer nur für mich verantwortlich. Und das, was ich tue, wird im Preisgericht gemessen werden. Und wie ich in der Verfolgung reagiere, das wird im Preisgericht gemessen werden. Darum ist mir so wichtig, dass wir dann, wenn es hart auf hart geht, weil das Preisgericht misst bei der Verfolgung mir einen großen Lohn zu, wenn ich richtig reagiere. Dass ich richtig reagiere, dass ich die richtige Gesinnung habe, wenn es hart auf hart geht. Wisst ihr, und das Preisgericht könnt ihr nachlesen in 1. Korinther 15, das wird sein nach der Auferstehung. Das wird sein, Offenbarung 11, 15, nach der 7. Posaune. Und in Offenbarung 2, 1 bis 6, da geht die Bibel dann hin in die Sendschreiber und sagt eigentlich was ganz Einfaches. In Vers 2, ich kenne deine Werke. Er sagt, ich kenne dein standhaftes Ausharren, dass du die Böse nicht ertragen kannst. Und er sagt, du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, dass sie als Lügner erkannt. Wisst ihr, auch die Leute, die die Verführung aufdecken und sagen, das ist eine Verführung, jenes ist eine Verführung, die werden nicht beurteilt werden nach dem, wie sie die Verführung aufgedeckt haben, sondern hier sagt die Bibel, Gold, Silber, Edelsteine waren, du hast Schweres ertragen, hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet, bist nicht müde geworden. Das ist das, was Gold, Silber, kostbare Steine. Aber dann kommt das Nächste. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist Holz, Heu, Stroh. Wisst ihr, da wird dich beurteilt als Mensch. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Es geht dann 2. Johannes 8 um den vollen Lohn. Weder kriege ich den oder nicht. Und es geht letztendlich 2. Thessalonicher 1,10 um die Verherrlichung Jesu. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich dessen vergegenwärtigt, dass man letztendlich mal Jesus dient und dass um ihn geht. Es ist ja um seinetwillen und nicht um meinetwillen. 2. Thessalonicher 1,10 sagt, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Und dann sagt er, betet, dass sie würdig sind. Es geht letztendlich auch Jakobus 1,12 um die Belohnung in Form. Die Bibel sagt Kronen. Da steht in Wirklichkeit, da kommt der Mädchenname Stephanie her. Es sind Siegesgrenze, die letztendlich gegeben werden. Das ist mit der 1. Korinther 9,24. Und muss einfach jetzt nochmal das zusammenfassen und sagen, ja, was meint dann der Herr? Warum sagt er, wenn du in der Verfolgung richtig reagierst, kriegst du einen besonders großen Lohn? Das ist ein Gesamtpaket. Und Kolosser 3, 23 sagt etwas, das ist ganz wichtig. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Also nochmal, alles, was wir tun, müssen wir von Herzen tun, für den Herrn und nicht für die Menschen. Wisst ihr? Sag's mal vorsichtig. Das sind die großen Kriterien. Ich habe hier bei dem Zettel, ihr könnt dann noch in Ruhe weiterlesen, was es für Kriterien hat, wie das Gute geschieht, wie das Schlechte geschieht. Aber wenn man nochmal zurückgeht auf unseren Text, ist das so einfach. Er sagt hier, du wirst verfolgt werden, wenn du ein Gerechter bist, wenn du gerettet bist. Du wirst verfolgt werden und du wirst verleumdet werden, es wird gelogen werden, um meinetwillen, wenn du um Herrn Jesus gehörst. Und er sagt, jetzt musst du dich freuen und musst wirklich jubeln. Du musst wirklich überschwänglich dich freuen, dass du zu diesem Reich Gottes, zu diesem Erlöser gehörst, mit allem, was dazugehört. Und zwar mit einem ganz einfachen Nebendefekt, denn es gibt am Schluss die Belohnung. Aber eben nur fürs Echte. Also von daher, sei immer vorsichtig. Wenn man das ganz genau untersucht, dann sind die drei Verse auch für unsere Situation in der Endzeit von eminenter Bedeutung. Das heißt, es wird jetzt eine ganz große Rolle spielen, dass man richtig reagiert. Dass wir uns innerlich wappnen, was soll ich tun, was soll ich nicht tun. Und dass man nicht das einfach so laissez-faire laufen lässt und in den Tag reinlebt und sagt, das wird schon recht werden. Sondern man muss sich innerlich auch mit auseinandersetzen. Wo will der Herr Widerstand, wo will er keinen? Wo will der Herr, dass wir ganz klar dagegen gehen? Wo will er, dass wir nichts tun? Dass das uns gefallen lasst? Das ist in der jetzigen Zeit nicht einfach. Da muss man beten, da muss man vorm Angesicht Jesu stehen. Dass eben diese, ich sage es mal so, kostbare Steine, dass man im Herzen Jesu liegt, dass hier das Entscheidende geschieht. Und dann sagt der Jesus, ganz einfach, freut euch und jubelt, zu Deutsch so, dass ihr hüpfen könnt sogar. Weil ihr kriegt am Schluss einen großen Lohn. Komma, ich füge es dazu, wenn wir richtig reagieren. Beispiel die Propheten. Wenn wir richtig reagieren. Hat es auch Propheten gegeben, die falsch reagiert haben? Der Prophet, der Auftrag hatte, sofort heimzukehren, und der andere Prophet hat ihn angelogen, der musste sterben, weil er nicht gehorsam war. Das ist doch, dass auch Propheten hier falsche Entscheidungen machen können, Fehler begehen können. Das ist aber auch die anderen, die richtig reagiert haben. Gerade das ganze Umfeld von Jeremia, Jesaja, die ganze Sacharia, die ganze Propheten, die in schreckliche Zustände gelebt haben, wie wir sie auch leben, sie haben richtig reagiert. Und für mich ist die Quintessenz, aus diesem Block, hier schließt ja die Bergpredigt die Glückseligpreisung ab, für mich ist die Quintessenz eigentlich für das alles, ich muss richtig reagieren. Wer entscheidet, was richtig ist? Der Herr. Also muss ich Bibel lesen und sage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wie willst du, dass ich vorgehen soll? Wie soll ich reagieren? Wie soll ich reagieren? Wisst ihr, ich bin ein emotionaler Mensch. Wenn ich jetzt manche Nachrichten lese, da rege ich mich auf. Ganz ehrlich. Da rege ich mich einfach auf. Ist das richtig? Sondern muss hier geistlich, weise reagieren und sich bewusst sein. Manche Dinge lässt Gott zu, auch als Gericht. Und ich möchte es nochmal betonen. Bergpredigt hat eine große Überschrift. Ich muss in Ordnung sein mit Gott und dann läuft alles. Aus Selbstverfolgung. Aber ich muss in Ordnung sein, ich muss reagieren, wie er will, muss in Ordnung sein und dann läuft es. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, wir danken dir, dass du uns die Bergpredigt gegeben hast, dass du uns auch zeigst, in so einer massiven Weise mit drei Versen aus der ganzen Bergpredigt, wirklich immer großer Anteil, was es heißt, wenn wirklich jemand ein Gerechter ist, wenn jemand um deines Namens willen verfolgt wird, wenn wir Widerstand bekommen wegen dir. Es geht um dich und nicht um uns. Und gib einfach Gnade, dass wir auch lernen, richtig zu reagieren, dass wir uns wirklich dann auch freuen können, selbst wenn es schwierig wird, und sogar jubeln können, weil wir zu dir gehören, weil wir wissen, es gibt eine große Belohnung in der Ewigkeit, weil wir aber auch wissen, dass du uns bewahrst, wenn wir richtig reagieren. Gib uns einfach Gnade, dass wir jetzt durch diese Texte an der Bergpredigt unsere Herzen vor dir richtig ausrichtet, dass letztendlich wir überwindet, dass wir nicht zu Schande werden und dass letztlich du verherrlicht wirst. Gib uns einfach Gnade, dafür danke ich dir. Amen.